Korbleger, ein Basketball-Podcast für Kids.
Bonjour, Madame et Monsieur. Olympia ist vorbei. Habt ihr genauso viel geguckt wie ich? Das war ein wirklich cooles Turnier. Und nach dem Turnier ist es noch cooler geworden. Denn ich konnte direkt ein Interview mit einer Nationalspielerin machen. Gestern aufgezeichnet, heute schon veröffentlicht. Nur für euch, meine Lieben. Alexandra Wilke stammt aus Berlin, hat eine lange Zeit in Marburg gespielt und ist jetzt bei den Rootronic Stars Keltern. Damit ist sie eine der wenigen Nationalspielerinnen, die in Deutschland spielt. Und das heißt, ihr könnt sie ganz einfach auch mal live spielen sehen, in der ersten Bundesliga der Frauen. Ich werde auf jeden Fall bei ein, zwei Spielen vorbeischauen. Jetzt möchte ich aber gar nichts mehr erzählen, sondern euch einfach nur noch viel Spaß wünschen. Erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Genau, die erste Frage. Du hast das perfekte Spiel, hast alle deine Würfe getroffen. Jetzt sind noch 8 Sekunden zu spielen und ihr führt mit 3 Punkten. Du hast 4 Fouls und die Gegnerin haben den Ball. Nimmst du das Foul und versaust dir das perfekte Spiel oder machst du so ein wichtiges Foul das Spiel sogar besser? Machst du ein wichtiges Foul das Spiel sogar besser?
Ja, für mich, ich würde auf jeden Fall das Foul nehmen, weil was bringt dir ein perfektes Spiel, wenn du am Ende das Spiel nicht gewinnst? Dann ist es für mich kein perfektes Spiel und deshalb würde ich auf jeden Fall das Foul nehmen.
Okay, dann stell dich doch mal vor.
Ich bin Alex, bin 27 Jahre alt, komme eigentlich aus Berlin, spiele jetzt in Keltern in der ersten Bundesliga Basketball und spiele jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre schon für die Nationalmannschaft. Ich glaube, seit 2017 war mein erstes Länderspiel. Genau.
Wann hast du angefangen, Basketball zu spielen?
Ich habe angefangen mit 9 Jahren. Ich habe in der Schulbasketball-AG angefangen und wurde dann da von einer Trainerin entdeckt und die hat dann gesagt, wie sieht's aus, möchtest du nicht bei einem Verein kommen? Und genau, so hat es angefangen.
Warst du als Jugendliche schon in Auswahlmannschaften oder wie hat man dich entdeckt?
Genau, ich bin dann, in Berlin gab es eine Sichtung damals. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, vielleicht so 11, 12 ungefähr, gab es ein Sichtungsturnier. Und da habe ich mit meinem Verein dann mitgespielt. Und dann bin ich dadurch in die Berliner Auswahl, so in die BGV gekommen. Ich glaube, am Anfang waren es sogar auch noch so die haben 50 Spielerinnen gesichtet damals. Und dann wurde das quasi bis zum Bundesjugendlager, hatten wir uns immer, ich glaube, wöchentlich oder monatlich getroffen, hatten Trainings und dann wurde der Kader quasi immer reduziert, bis dann 12 Spielerinnen zum Bundesjugendlager gefahren sind und da war ich dann auch dabei. Und dann wurde ich beim Bundesjugendlager das erste Mal dann vom DBB, von der Nationalmannschaft gesichtet.
Hattest du damals ein Vorbild?
Damals war der Frauenbasketball noch nicht so groß oder zumindest noch nicht so zugänglich, als ich noch jung war. Deshalb hatte ich zumindest kein weibliches Vorbild, aber ich war damals immer ein riesen Kobe Bryant-Fan.
Welche Position spielst du?
Ich spiele Point Guard und Shooting Guard. So je nachdem, was gebraucht wird.
Warum hast du dich 2022 entschieden, zu Keltern zu wechseln?
Ich habe davor 6 Jahre in Marburg gespielt, weil ich auch zusätzlich studiert habe und habe dann mein Studium abgeschlossen und dann war für mich klar, okay, ich kann mich jetzt 100% auf Basketball fokussieren. Und in Deutschland war dann Keltern der einzige Verein, der im Eurocup gespielt hat. Und das war für mich so der nächste Schritt. Also ich wusste, ich muss entweder ins Ausland oder zu Keltern, weil ich eben quasi einen Schritt weitergehen wollte, also mehr als nur die deutsche Liga spielen wollte. Und dann hatte ich von Keltern ein ganz gutes Angebot und das hat alles super gepasst. Ich habe mit dem Trainer gesprochen und das hat alles echt, hat sich super angehört. Und dann war das für mich so erstmal der nächste Schritt. Okay, ich muss vielleicht noch nicht direkt ins Ausland, aber ich kann schon international spielen. Und deshalb habe ich mich damals für Keltern entschieden.
Im letzten Jahr ist deine Schwester Clara auch nach Keltern gewechselt. Wie war es, mit ihr in einem Team zu spielen?
Ja, es war super cool. Ich bin ja damals mit 14 Jahren schon von zu Hause weg. Da bin ich damals aus Sportinternat. Und da war meine Schwester erst 7 Jahre. Das heißt, seitdem haben wir uns eigentlich gerade durch die Saison, und sie hat ja dann auch bei Alba gespielt, nicht mehr so wirklich viel gesehen. Und in Keltern haben wir dann sogar zusammen gewohnt. Das heißt, es war super cool. Wir hatten sehr viel Zeit miteinander und es hat einfach voll Spaß gemacht, dann auch deine Schwester im gleichen Team zu haben.
Wenn du gegen deine Schwester 1-1 spielst, wer gewinnt dann?
Auf jeden Fall ich. Sie würde wahrscheinlich das andere sagen, sie würde sagen, sie gewinnt, aber auch ich würde auf jeden Fall gewinnen.
In der vorletzten Saison bist du mit Keltern deutsche Meisterin geworden. Was meinst du, wie eure Chancen in diesem Jahr aussehen?
Genau, du hast ja schon richtig gesagt, es war vorletzte Saison, das heißt, letzte Saison haben wir es ja leider nicht geschafft, sind ja an Alba dann gescheitert im Finale. Und ich glaube aber, wir haben dieses Jahr sehr viel, unser Team sieht sehr anders aus, neue Trainerin auch mit neuem Input. Und also ich hoffe, also ich denke, unsere Chancen stehen ganz gut. Ich glaube auch, dass wir ein besseres Team sind als letztes Jahr. Und deshalb möchte ich oder ist unser Ziel auf jeden Fall, die Meisterschaft zu holen dieses Jahr.
Und was erwartest du von eurer Saison im Eurocup?
Ja, das war ja bisher auch immer nicht so erfolgreich. Die letzten 2 Jahre haben wir es ja nicht über die Gruppenphase rausgeschafft. Und dieses Jahr haben wir meiner Meinung nach eine ganz gute Auslosung. Wir haben zum Beispiel das finnische Team drin, was zum allerersten Mal Eurocup spielt, wo ich denke, dass das sichere 2 Siege sein müssen. Und ich glaube, also ich möchte, dass wir da auch die nächste Runde erreichen. Und ich denke, dass das auch dieses Jahr, haben wir da sehr gute Chancen für.
Wenn ihr noch 5 Sekunden Zeit habt und mit 3 Punkten zurückliegt, wem aus dem Team passt dann der Ball oder nimmst du den Wurf selber?
Ja, also ich würde den Wurf auf jeden Fall auch selber nehmen, aber ich kenne ja mein neues Team noch nicht so richtig. Deshalb muss ich dann schauen, wer ist der beste Werfer, gibt es jemanden, der besser ist oder wer hat den besseren Tag. Aber generell würde ich schon sagen, dass ich solche Würfe auch gerne selber nehme.
Hat bei euch die Saisonvorbereitung schon begonnen?
Noch nicht. Ich bin gerade noch in Berlin bei meiner Familie. Die beginnt erst am 1.9.
Ah, okay. Machst du noch vorher Urlaub? Also, genau.
Hatte ich überlegt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich nehme jetzt erstmal so die Zeit mit meiner Familie als ein bisschen Urlaub, weil ich die auch nicht so oft sehe. Aber noch ist nichts weiter geplant.
Ist Alba Berlin für euch jetzt der größte Konkurrent?
Ich denke schon. Zeigt sich ja immer erst so ein bisschen, wenn die Saison läuft. Aber ich glaube gerade jetzt, dass sie auch Eurocup spielen und sich dahingehend auch mehr professionalisieren und Alba auch sehr, sehr gute Rahmenbedingungen hat mit kommst zu Physio oder zu einer eigenen Trainingshalle, was halt viele andere Teams nicht haben. Ich glaube, das hilft auch ungemein. Und deshalb würde ich schon sagen, dass das so, glaube ich, unser größter Konkurrent oder der größte Mitfavorit auf den Titel.
Du stammst ja selbst aus Berlin. Kannst du dir vorstellen, zu Alba Berlin zu wechseln?
Ja, also ich würde sagen, sag niemals nie. Für mich war es bisher nicht so der Wunsch, zu Alba zurückzukehren, weil sie eben nicht international gespielt haben. Jetzt ist es natürlich anders. Das heißt, es macht den Verein auf jeden Fall attraktiver. Aber ich fühle mich in Keltern ziemlich wohl, weshalb ich dann auch nochmal dort unterschrieben habe. Und aber ich würde sagen, niemals nie, die Heimatstadt ist immer was Besonderes und ich war auch früher, als ich jung war, war ich immer Alba-Fan, also es wäre auf jeden Fall eine coole Story.
Wie findest du es, dass Alexis Petersen eingebürgert wurde?
Ich glaube, dass wir gerade auf der Point Guard-Position unbedingt jemanden gebraucht haben. Und sie ist eine super Spielerin, sehr talentiert und hat, glaube ich, genau das gegeben, was wir gebraucht haben, die Sicherheit im Ballvortrag. Kann ein Spiel aufbauen, kann aber gleichzeitig auch scoren und für andere kreieren. Und deshalb glaube ich, dass sie sehr, sehr gut in unser Team gepasst hat und uns auch wirklich viel geholfen hat, dass wir so erfolgreich waren.
Wie ist es mit Satu Sabali in einem Team zu spielen?
Satu ist, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, sie ist super lustig, sehr cool und kann halt extrem gut Basketball spielen. Mir macht es viel Spaß. Ich kenne sie schon aus der Jugend, aus Berlin. Weshalb das irgendwie auch nochmal das alles ein bisschen besonderer macht. Aber du weißt halt auch im Spiel, wenn es eng wird oder generell einfach, du kannst ihr den Ball geben und sie kann halt den Ball scoren. Und sie kann im Low Post kreieren, weil sie einfach größer ist als alle anderen Guards. Sie kann werfen, sie kann für sich selbst kreieren, Pick and Roll spielen und das macht es einfach super cool, mit ihr zusammen zu spielen.
Würdest du auch gerne die WNBA wechseln? War das früher dein Traum?
Ich muss ehrlich sagen, dass es noch nie wirklich ein Traum für mich war. Also ich glaube auch, dass es dadurch, dass früher nicht so viele Deutsche in der WNBA waren, dass es nie so wirklich oder nicht von vielen zumindest der Traum war, weil man einfach das Gefühl hatte, das ist eher nicht möglich, nicht machbar. Und ich habe dann auch, für mich stand immer so ein bisschen mein Studium im Vordergrund, weshalb ich Basketball immer so ein bisschen nebenbei gemacht habe. Und da war WNBA nie ein großer Traum von mir. Und jetzt glaube ich auch, dass es für mich vielleicht schon ein bisschen spät ist. Ich meine, nicht so möglich, aber eigentlich ist es nicht so mein Traum, in die WNBA zu kommen.
Du standst in Paris durchschnittlich 9 Minuten pro Spiel auf dem Feld. Bist du damit zufrieden?
Ja, also ich natürlich freut man sich immer über mehr Spielzeit, aber ich glaube, dass ich auch im Vorhinein wusste, was meine Rolle ist und dass ich eben quasi als zweiter Point Guard hinter Alexis Peterson dann komme. Und das wusste ich von vornherein, deshalb bin ich damit zufrieden und habe halt versucht, dem Team so gut wie es geht in dieser Zeit zu helfen.
Und wie bist du insgesamt mit deiner Leistung bei Olympia zufrieden?
Ja, ich denke, es hätte ein bisschen besser sein können. Also gerade im ersten Spiel, war ich kurz vorher krank und habe das Spiel noch so ein bisschen krank gespielt und habe dann auch gemerkt, okay, die Luft war noch nicht ganz da. Und das war natürlich ein bisschen schade, weil man einfach den ganzen Sommer damit verbracht hat, sich irgendwie fit zu machen. Und dann ist man kurz vorher krank und kann nicht so ganz performen, wie man will. Aber ich denke trotzdem, dass ich dem Team ein bisschen gute Minuten geben konnte. Das Spiel gegen die USA war eigentlich für mich persönlich auch ganz gut, lief halt als Team nicht so gut leider. Aber an sich, glaube ich, war es okay.
Wer ist für dich der deutsche Olympia-MVP?
Von den Frauen oder von den Herren?
Frauen.
Das ist schwer. Ich würde schon sagen, Satou. Also gerade wenn man ihre Performance gegen Japan gesehen hat mit ihren, ich glaube es waren 33 Punkte, wo sie wirklich niemand stoppen konnte, das war wirklich, ich weiß nicht, sowas sieht man halt ganz selten. Klar, was dann gegen Frankreich hatten halt alle nicht so einen guten Tag. Aber was sie da in der Vorrunde gespielt hat, das war schon echt total verrückt und vor allem, nachdem sie erst von der Verletzung zurückgekommen ist.
Ab wann hast du daran geglaubt, dass ihr Belgien wirklich schlagen könnt?
Das Ding war, ich habe erzählt, ich war ein bisschen krank. Das heißt, ich war auch erst gar nicht beim Team, habe nicht so wirklich mittrainiert. Und da hatte ich immer noch dieses Belgien im Kopf von, ich glaube, die haben wir vor 1,5 Jahren in Wolfenbüttel in einem Qualifenster gespielt und wir waren halt komplett chancenlos. Und das war so das Belgien, was ich noch im Kopf hatte. Dann, aber das erste Mal, wo ich wirklich dachte, boah, wir sind viel besser, war, als wir am Morgen vor dem Spiel hatten wir nochmal Videoanalyse und haben uns Belgien angeschaut. Und da bin ich danach aus dem Video rausgegangen und dachte so, die gewinnen das Spiel heute. Und ich hatte so ein, ich weiß nicht, ich kam da raus und ich hatte so ein richtig gutes Gefühl. Ich habe sogar noch dann zu meinem Athletiktrainer, weil wir noch ein bisschen was gemacht hatten vor dem Spiel, habe ich dann noch gesagt, ich habe so ein gutes Gefühl für dieses Spiel heute. Und das war, glaube ich, so der Moment, wo wir alle auch dann so waren, ja, wir werden gewinnen. Also wenn wir gut spielen, wenn wir uns anstrengen, dann werden wir gewinnen.
Mir kam es so vor, dass das Spiel gegen Japan noch schwerer war als das gegen Belgien. War das so?
Ja, ich würde sagen, das hat sich auch so angefühlt auf dem Feld. Natürlich hat uns da auch ein Jahr gefehlt, im Gegensatz zu dem Spiel gegen Belgien. Aber ich glaube, gegen Belgien, ich weiß auch nicht, bei uns sind halt auch viele Würfe gefallen. Bei denen ist halt auch am Anfang, glaube ich, kein einziger Dreier gefallen, was es natürlich auch einfacher macht. Aber gegen Japan hatten wir ein bisschen mehr Probleme, weil die so, wie sagt man, die waren halt so voll physisch, also nicht wirklich physisch, aber die hatten immer ihre Hände überall und haben halt so viel Druck gemacht, womit wir teilweise nicht klargekommen sind. Und deshalb war es gegen Japan ein bisschen schwieriger, weil die auch einfach einen ganz anderen Basketballstil spielen. Also sie spielen so super schnell, dann werfen sie auf einmal 2 Meter hinter der Dreierlinie und werfen viel mehr Dreier, als man das eigentlich gewohnt ist. Und ich glaube, da hat es ein bisschen gedauert, bis wir da irgendwie reingefunden haben in das Spiel. Und deshalb war es auch ein bisschen anders als so dieses europäische Basketball, was man dann halt auch von Belgien gesehen hat.
Wie gut war die Stimmung auf eurer Fahrt von Lille nach Paris?
Von Lille nach Paris war die Stimmung war richtig gut. Also es war ein bisschen gedämpft, weil wir ja gegen die USA dann noch das Spiel hatten. Das war nicht so cool, aber ich glaube, wir haben es halt in die nächste Runde geschafft und da war es dann die Stimmung schon echt gut. Wir haben laute Musik gehabt, ein paar haben auch geschlafen, aber wir haben uns alle super darauf gefreut, dass wir dann auch endlich ins richtige olympische Dorf einziehen dürfen und ja, von daher war die Stimmung gut.
Was war der schönste Moment in Lille für dich?
Der schönste Moment in Lille für mich war, als die Schlusssirene nach dem Japan-Spiel ertönte und wir wussten, wir sind im Viertelfinale. Das war für mich der schönste Moment, wo wir alle aufs Feld gerannt sind und uns alle in den Armen lagen und uns einfach nur gefreut haben, dass wir es geschafft haben.
Wie war das Leben im olympischen Dorf?
Also wir waren ja erst in Lille, das war, muss ich sagen, ganz anders als in Paris, weil in Lille waren wirklich nur die Basketballer, was irgendwie auch cool war, weil dann irgendwie, also Team USA war ja nicht im Dorf, die hatten ein eigenes Hotel gemietet, die waren gar nicht im Dorf, weder Frauen noch Männer, aber auf einmal sitzt man beim Essen und sitzt quasi da und gegenüber von einem sitzt Nikola Jokic und man sitzt da und denkt sich, boah, das ist schon krass, wann sehe ich so jemanden mal im echten Leben oder wann überhaupt. Und das war halt ganz cool im Olympischen Dorf, weil es wirklich nur Basketballer war und man die dann auch öfter gesehen hat. In Paris war es dann anders, dadurch, dass alle Sportarten da waren und die meisten Basketballteams, auch von den Herren vor allem, die waren halt gar nicht mehr im Dorf, die haben sich dann irgendwie Hotels außerhalb gemietet. Aber in dem Dorf war es halt super cool, weil es war wirklich wie so ein eigenes kleines Dorf mit, es gab einen Supermarkt, es gab ein Café quasi, wo man sich immer Kaffees holen konnte umsonst. Dann gab es wie so eine Bar draußen, wo man entspannt sich hinsetzen konnte in der Sonne. Es gab einen Friseur, also es gab wirklich alles Mögliche in diesem Dorf. Man musste eigentlich gar nicht raus. Und das war irgendwie dann, ja, wie so eine eigene kleine Welt, in der man da gelebt hat. Und das war eben dann auch besonders cool, wenn man auch wirklich nur unter Sportlern war, auch beim Essen. Zum Beispiel die Essenshalle war super groß, war noch in einzelne Sektionen aufgeteilt. Da gab es französisches Essen, da gab es Essen aus aller Welt. Asiatisches Essen und dann hat man wirklich nur immer ganz viele Sportler gesehen, hat man gesagt, ja, guck mal, den kennt man noch oder den kennt man oder die hier kennt man auch und das war eben super cool.
Wahrscheinlich war es auch gut, dass in Lille, das gab es ja bestimmt, als ihr dann in Paris wart, da war es ja bestimmt auch so, dass manche Leute, keine Ahnung, vielleicht beim Leichtathletik waren und danach einfach noch zu eurem Spiel gekommen sind. So, das waren dann nicht richtige Fans, aber in Lille waren ja dann wahrscheinlich nur Leute, die euch auch wirklich anfeuern wollten.
Genau, also in Lille war sogar die Halle größer als in Paris. Die Stimmung in Lille war auch richtig, richtig cool. So wie du halt auch sagst, da waren halt wirklich dann ausschließlich Basketballfans. Aber ich glaube, bei unserem Spiel in Paris, das kann man nicht so ganz vergleichen, weil wir halt gegen Frankreich gespielt haben und da war die Stimmung dann, das war auch total verrückt, weil, also das war schon extrem krass, wie die Franzosen Stimmung gemacht haben. Deutsche Fans hat man schon auch gehört. Aber es war natürlich was anderes, wenn du in dem Land, in dem die Olympischen Spiele stattfinden, gegen dieses Land auch dann noch spielen musst. Aber stimmt schon, wir waren es ausschließlich Basketballfans und das war extrem. Ich glaube, es waren über 20.000 Zuschauer bei jedem Spiel. Und das hat man auch echt mitbekommen und das war super cool.
Gab es in Lille auch eine Art olympisches Dorf?
Genau, in Lille gab es, ja. Und wenn man es jetzt so mit dem anderen Dorf in Paris vergleicht, dann würde man wahrscheinlich sagen, nicht. Aber in Lille kann man sich das so vorstellen, dass du hast auch, das war in Paris auch so, dass du immer so wie so Sicherheitskontrollen hast, wie am Flughafen kann man sich das vorstellen. Du musst immer deine Tasche eingeben, dann scannen die einmal durch und du musst selber auch durch so einen Scanner laufen. Das war immer so der Eingang bei beiden Dörfern. Aber der Unterschied war halt, dass Lille deutlich kleiner war und da hatten wir zwar auch, wir hatten eine Essenshalle, in Paris waren es, glaube ich, zwei und eine davon war riesig groß. Und dann hatten wir in Lille eigentlich nur noch das Gebäude, wo wir alle untergebracht waren. Also alle Teams waren in einem Gebäude untergebracht. Und dann gab es unten draußen gab es noch eine Tischtennisplatte oder so. Was gab es? Da gab es noch so vereinzelte Spiele. Es gab auch einen Billardtisch zum Beispiel, eine Athletenlounge hieß das dann, wo der Billardtisch drin war. Sowas gab es, aber das war es dann halt auch schon. Also es gab nicht irgendwie so wie in Paris einen Supermarkt oder ein Friseur oder irgendwie sowas, das gab es halt in Lille nicht. Also es war deutlich kleiner, vielleicht nicht ganz ein Dorf, aber Schon ein bisschen.
Was glaubst du, hat euch gefehlt, um die Französinnen zu schlagen?
Ich glaube, dass wir mit der Physis nicht umgehen konnten. Also man hat das ja auch gesehen am Anfang, dass die sehr, sehr viel Druck auf uns ausgeübt haben und wir viele Turnover hatten, vor allem dann auch im ersten Viertel. Aber ich glaube auch, dass wir generell einfach keiner von uns einen guten Tag erwischt hat. Also das war, glaube ich, so eher das Problem. Also ich glaube, hätte einer von unseren, also irgendwie Satu oder eine Leo oder so, einfach einen normalen Tag gehabt oder eine normale Performance gehabt, glaube ich, dann hätten wir auch deutlich bessere Chancen gehabt. Aber ich glaube, das war vor allem die Physis, auf die wir irgendwie nicht so richtig vorbereitet waren.
Wer war die coolste Person, die du im olympischen Dorf getroffen hast?
Ja, ich würde sagen, das war schon Jokic. Also ich bin halt auch ein riesen Nikola Jokic-Fan und deshalb würde ich sagen, war das so die coolste Person, die ich da treffen durfte.
Hast du dir dann auch ein Autogramm von dem geholt?
Kein Autogramm, ich habe nur ein Bild mit dem gemacht.
Wie blickst du jetzt auf die Eurobasket im nächsten Jahr? Wie weit könnt ihr es schaffen?
Genau, also erstmal freue ich mich super drauf, dass das ja auch in Deutschland ist, unter anderem. Ich bin sehr gespannt, wie das ist, welche von unseren Spielerinnen tatsächlich mitspielen werden, weil gleichzeitig ist ja auch die WNBA-Saison. Und jetzt hatte die WNBA ja Pause, weil es die Olympischen Spiele sind. Aber bei der Eurobasket, da bekommen die, glaube ich, keine Pause, dadurch, dass die Amis ja nichts haben zu der Zeit. Also die Amis nehmen ja nicht an der EM teil, deshalb haben die, glaube ich, auch keine Pause. Deshalb muss man, glaube ich, erstmal abwarten, was unser Kader sagt, welche Leute mitspielen oder wer dann doch lieber WNBA spielt. Muss man schauen, wenn ich jetzt ausgehen würde von dem Kader, der jetzt bei uns bei Olympischen Spielen war, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir, dass unser Ziel es sein sollte, eine Medaille zu holen.
Ist die Olympia-Erfahrung das Highlight deiner Karriere bisher oder gibt es ein Turnier, das dir noch besser gefallen hat?
Nee, also ich muss sagen, die Olympischen Spiele war das absolute Highlight meiner Karriere. Ich habe auch schon gesagt, es war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Klar war es jetzt nicht so erfolgreich, wie wir uns erhofft hatten, aber einfach das zu erleben und das ist irgendwie, ich würde sagen, die höchste Bühne im Sport, also die höchste internationale Bühne im Sport und das war einfach total cool, da aufs Parkett laufen zu dürfen und da mitspielen zu dürfen.
Wie war die Zusammenarbeit mit Lisa Tomaitis?
Lisa ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Trainerin. Ich mag sie sehr gerne und vor allem jetzt, ich meine, man muss überlegen, wir kennen uns erst vielleicht ein bisschen über ein Jahr, weil sie ja da erst übernommen hat. Aber ein super lieber Mensch, weiß genau, was sie will auf dem Feld. Und deshalb macht mir das auch, mir macht es super Spaß, mit ihr und auch mit dem restlichen Coaching-Staff, der noch dabei ist, zusammenzuarbeiten.
Was sollten sich andere Trainerinnen von ihr abgucken?
Das ist eine gute Frage. Sie weiß halt immer genau, was sie will. Und ich finde auch, dass wir immer sehr, sehr gut auf unsere gegnerischen Teams vorbereitet sind. Also die Vorbereitung auf die Teams und wie wir gegen die Teams spielen wollen, das ist immer super. Und ja, das ist so das, glaube ich, was sie am besten mitkann.
Kannst du dir vorstellen, auch mal als Trainerin zu arbeiten?
Ich habe immer gesagt, würde ich nie machen, aber ich glaube, so mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal professionelle Trainerin sein möchte, aber ich kann mir schon vorstellen, mal irgendwie Jugendteams oder sowas zu übernehmen, weil ich einfach auch denke, dass man, wenn man jetzt so erfahren ist oder das alles mitgemacht hat, dass man auch einfach den Kindern dann was mitgeben kann und das würde ich schon ganz gerne machen, einfach auch da was zurückgeben.
Was ist dir generell wichtig bei einer Trainerin?
Ich würde sagen, Vertrauen. Also das ist so, dass ich weiß, sie vertraut mir mit den Sachen, die ich auf dem Feld mache, aber ich kann ihr auch vertrauen. Also dass ich weiß, okay, nur weil ich jetzt mal ein schlechtes Spiel hatte, heißt das jetzt nicht, dass ich die nächsten 5 Spiele auf der Bank sitze, sondern sie weiß genau, was sie von mir kriegt und jeder hat mal ein schlechtes Spiel. Aber ich kann eben auch ihr vertrauen und weiß, sie glaubt an mich. Also kann ich auch ihr vertrauen, dass es halt weitergeht und ich immer meine Chancen kriege. Und ich würde sagen, das ist so das Wichtigste, dass man sich gegenseitig vertrauen kann.
Welche Übung würdest du als Trainerin sofort abschaffen?
Den Beep-Test. Wir müssen immer zur Vorbereitung einen Beep-Test laufen, also im Verein und bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, den würde ich, also das finde ich immer das Nervigste und ich glaube, deshalb würde ich den abschaffen.
Was macht ihr denn da genau?
Das ist so ein Lauftest. Also die testen quasi die Ausdauer. Du läufst immer, es gibt 3 Zonen, Grundlinie, Mittellinie und Grundlinie. Und dann, ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden das geht, aber bei jedem Beep musst du quasi an der nächsten Linie sein. Und das läuft immer nur so ein Audio mit, da macht's Beep und du rennst immer nur ohne Ball, ohne alles. Du rennst einfach nur von Linie zu Linie zu Linie zu Linie und so weiter. Und es wird halt immer schneller, bis du halt nicht mehr kannst und dann aussteigst.
Klingt schon anstrengend.
Ja,
das ist es wirklich.
Aber würdest du denn sagen, es bringt so an sich was oder würdest du sagen, die Übung generell ist unnötig?
Ja, es bringt halt schon was, weil du quasi, du testest ja damit, wie dein konditioneller Zustand sozusagen ist. Also die machen das meistens wirklich ganz am Anfang. Also ich glaube, wir machen das in Kelten dann auch direkt am 1.9. als eins der ersten Sachen. Also es ist ja immer mit so ein paar anderen Tests noch verknüpft. Also du machst zum Beispiel auch Krafttests oder Sprungtests oder ähnliches. Und dann bringt es natürlich schon was, wenn du das nutzt, um dann darauf aufzubauen. Also wenn du zum Beispiel siehst, okay, konditionell sieht es noch gar nicht gut aus bei der und der Spielerin. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen dran arbeiten, dann bringt es natürlich schon was, aber einfach, wenn ich nur daran denke, wie ich davor immer nur denke, oh nein, morgen muss ich den Beep-Test laufen, ich glaube, allein deshalb würde ich es einfach abschaffen.
Und was würdest du, wenn du die Trainerin wärst, am meisten trainieren?
Ich glaube, ich würde sehr viel so Fastbreak und Transition Drills machen. Weil ich glaube, wenn ich Trainerin wäre, würde ich gerne ein Team haben, was schnell spielt. Und das ist meiner Meinung nach sehr effektiv, vor allem im heutigen Basketball. Deshalb würde ich einfach viele so Transition Drills oder so Überzahl Übungen machen.
Was trainierst du alleine am meisten?
Wenn ich alleine bin, dann, also ich mag es gerne, einfach in die Halle zu gehen. Zum Beispiel gehe ich dann auch in die Halle und spiele einfach gegen irgendwelche Jungs, weil ich glaube, dass das viel hilft, dass man einfach nicht gebunden an ein System ist, sondern einfach mal frei spielt. Das mache ich ganz gerne. Aber ansonsten ist auch Ballhandling wichtig und sonst werfe ich auch einfach viel.
Bist du immer noch enttäuscht über eure Ausscheidung gegen Frankreich? Oder kannst du dich schon über eine tolle Leistung freuen?
Teils, würde ich sagen. Ich glaube, es ist schon deutlich besser. Also es hat schon echt an mir auch genagt, dass wir da ausgeschieden sind, weil wir auch alle wirklich damit gerechnet haben, dass wir eine Medaille holen. Aber man muss sich, glaube ich, da selber immer vor Augen rufen, dass wir das erste Mal bei Olympia dabei waren und die meisten noch nicht mal gedacht hätten, dass wir es aus der Gruppe rausschaffen, weil unsere Gruppe ja wirklich schwer war. Und deshalb ist es mal so, aber ich glaube, mittlerweile kann man auch schon darauf zurückschauen und sagen, hey, wir haben es trotzdem weit gebracht, das Viertelfinale ist trotzdem eine gute Leistung.
Viele deutsche Nationalspielerinnen spielen im Ausland. Würdest du das auch gerne machen?
Ja, ich bin immer am Überlegen, ob ich das mache. Ich glaube, dass es sehr gut ist, weil man im Ausland auch einfach mehr Geld verdienen kann. Ich habe es bisher noch nicht gemacht, weil ich einfach mit Keltern, also ich fühle mich super wohl in Keltern und habe eben die Eurocup-Erfahrung, die internationale Spielpraxis. Und das ist mir auf jeden Fall wichtig. Aber ich bin jetzt niemand, der sagt, ich muss auf jeden Fall mal im Ausland spielen.
Was macht Keltern besonders für dich?
Also basketballerisch auf jeden Fall eben, dass sie Eurocup spielen und dass sie auch immer, also was mir sehr wichtig ist, dass sie jedes Jahr mit dem Ziel in die Saison gehen, wir wollen die Meisterschaft gewinnen und wir wollen den Pokal gewinnen. Und das ist mir sehr wichtig, weil ich glaube, als Sportler ist natürlich das höchste Ziel zu gewinnen. Und ich bin da auch sehr ehrgeizig. Und das ist eben für mich sehr wichtig, dass ich nicht zu einem Verein gehe, die sagen, ja, schauen wir mal, was wird, wenn wir die Playoffs erreichen oder wenn wir vielleicht eine Medaille holen, dann wäre es super, sondern ich möchte wirklich für einen Verein spielen, der auch eben Titel holen will. Und ansonsten, ich bin ja jetzt schon 2 Jahre da, es ist halt auch einfach das Umfeld. Also ich verstehe mich mit den Leuten super und das macht einfach Spaß. Ich bin auch ein Spieler, der sich wohlfühlen muss, um gut zu spielen. Und das habe ich halt eben dort auch, weil ich einfach weiß, wer so in meinem Umfeld ist und wer alles so da ist. Und ja, das tut mir, glaube ich, ganz gut.
Welche deutsche Nationalspielerin würdest du am liebsten nach Keltern holen?
Am liebsten würde ich muss echt sagen, unser Nationalmannschaftskader, die Mädels sind so super. Also das Team ist wirklich unfassbar. Ich glaube, ich würde am liebsten jede einzelne nach Keltern holen, einfach mit den Mädels immer zusammen sein. Aber wenn ich mich für eine entscheiden müsste, ich bin ein sehr großer Fan davon, wie Leo Fiebig spielt. Also dann würde ich, glaube ich, Leo Fiebig nach Keltern holen.
Du hast ja auch 30 Spiele für die deutsche 3x3-Nationalmannschaft gemacht. Konntest du dir die Spiele bei Olympia verfolgen?
Genau. Ich habe immer versucht, das so gut es ging, die Spiele zu verfolgen. Vor allem die Vorrunde waren ja super viele Spiele. Da ging es natürlich nicht immer mit unserem Training und Meetings und allem. Aber ich war dann beim Halbfinale, war ich sogar vor Ort, als wir auch in Paris waren. Das habe ich mir dann live angeschaut. Und das Finale, das war dann halt so spät, da sind wir zurück ins Hotel oder ins Dorf gefahren. Und da haben wir das dann aber auch live verfolgt.
Trainierst du gerade oder gönnst du dir eine Pause?
Ich mache gerade gar nichts, also ich mache gerade wirklich eine Pause. Erstmal abschalten und nicht so Basketball zu hören, weil ich glaube, dann bald muss ich auch wieder anfangen, zumindest mal fitnessmäßig wieder was zu machen. Aber gerade mache ich gar nichts.
Machst du dir Sorgen, dass du am Ende der Saison Probleme kriegen wirst, weil du ja keine großen Pausen hattest?
Ja, also ich muss sagen, dass das schon ein bisschen in meinen Gedanken auf jeden Fall ist, weil ich weiß, ich habe den einen Sommer, habe ich mit 3x3 quasi den ganzen Sommer durchgespielt und dann habe ich schon gemerkt, dass ich am Ende der Saison, gerade wenn es so wichtig wird in den Playoffs, habe ich schon gemerkt, dass ich da auf einmal tat mein Fuß weh, mein Knie tat die ganze Zeit weh und das ist schon was, worüber ich mir Gedanken mache, aber ich hoffe, dass ich dann vielleicht durch Trainingssteuerung oder ähnliches das dann irgendwie in den Griff kriege.
Hast du eine bestimmte Routine vor deinen Spielen?
Ja, es ist nicht, ich würde sagen, es ist vielleicht nicht wirklich eine Routine, aber vor allem, ich meine, bei Auswärtsspielen ist es immer ein bisschen schwierig, weil das ja immer irgendwie anders abläuft, wenn man losfährt und ähnliches. Aber gerade vor Heimspielen, also haben wir morgens immer noch kurz ein Wurftraining und dann komme ich eigentlich immer nach Hause, esse so einen kleinen Snack, dann mache ich immer noch einen kurzen Mittagsschlaf, vielleicht so 30 Minuten, 45 Minuten höchstens. Und dann esse ich eigentlich immer das Gleiche. Also ich esse immer vor jedem Spiel Nudeln mit Hähnchen und Avocado. Und genau, und das esse ich vor jedem einzelnen Spiel. Und dann mach ich mich mal fertig und dann geht's schon in die Halle. Und das sage ich auch immer gleich vor jedem Heimspiel.
Warum Nudeln?
Warum Nudeln? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das einfach so angefangen. Also es gibt natürlich dann Energie fürs Spiel. Aber es habe ich einfach so. Und ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich bin nicht so der größte Koch. Ich mache das nicht so gerne und das geht natürlich schnell und ist einfach.
Ernährst du dich schon speziell?
Ich habe damit angefangen, jetzt gerade vor den Olympischen Spielen. Davor war ich jetzt nicht so, habe eher so das gegessen, ja, was mir halt schmeckt. Aber jetzt vor den Olympischen Spielen habe ich echt dann versuche meine Ernährung umzustellen, sehr viel einfach Proteine zu essen und kalorienarm oder vermehrt kalorienarm zu essen. Genau, und das habe ich jetzt dann auch so beibehalten.
Stell dir vor, du bist die Trainerin und darfst dir eine Starting Five aus der DBWL aussuchen. Welche Spieler würdest du nehmen?
Cool. Okay, von letzter Saison dann, ne?
Ja.
Okay, ich muss überlegen. Ich muss erst mal überlegen, wen es da alles noch so gab. Die DBWL ist schon so weit weg. Also ich würde auf jeden Fall, ich mochte sehr gern die Aufbauspielerin von Hannover, die Dara Taylor. Die würde ich als meine Starting 1, also auf der Position 1 nehmen. Dann ich war auch Fan von unserer Französin, die Sarah Rumi, die war im super Schul, also super Werferin. Die würde ich, glaube ich, auf die Position 2, 3, muss ich noch überlegen, wenn ich da, ich kann beides spielen, muss ich noch überlegen, wenn ich da auf der 2 oder 3 nehme. Auf Groß, auf jeden Fall Alex Kiss-Rusk von uns, von Keltern. Dann würde ich sagen, ja, überlegen. Ah, Marie Berthold von Alba würde ich auf die 4 machen. Die ist, gefällt mir wirklich sehr gut, wie sie spielt. Und dann, wie gibt's noch? Und wen ich auch richtig gut fand, die würde ich dann, glaube ich, auf die 2 stellen, war Taylor Mingo von Herne. Das ist wahrscheinlich nicht so aufgefallen, aber ich mochte es nie, gegen sie zu spielen. Deshalb würde ich die auf die 2 packen.
Genau, wir haben vorhin Marie Berthold interviewt.
Okay.
Und wir haben sie gefragt, ob sie eine Frage an dich hat. Was fandest du am besten, als ihr euch in Finnland ein Zimmer geteilt habt?
Also, ich habe mit Marie, wir haben super lange zusammen Marburg gespielt, ich glaube 4 Jahre. Und das war eigentlich so das erste Mal, dass wir uns wieder gesehen haben und wir wirklich so Zeit miteinander hatten. Und den ersten Abend haben wir so lange gequatscht, dass wir, ich glaube, bis um 2 oder 3 Uhr nachts haben wir nicht auf die Uhrzeit geschaut, bis uns dann aufgefallen ist, wir müssen morgen früh raus, wir haben 2-mal Training, wir sollten vielleicht mal schlafen gehen. Und das war eigentlich so mein Lieblingsmoment, weil wir uns einfach so viel zu erzählen hatten und einfach gar nicht gemerkt haben, wie die Zeit so verflogen ist. Und das war so, ja, das, was ich am schönsten fand.
Wenn du es entscheiden dürftest, was würdest du als erstes an der DBBL ändern?
Gibt so ein paar Dinge, würde ich sagen. Ich glaube, ich würde so Sachen einführen, wie dass man zum Beispiel vor dem Spiel, vor einem Auswärtsspiel, was zum Beispiel länger als 4 Stunden Fahrt entfernt ist, dass man eine Nacht vorher anreisen muss. Weil ich glaube, dass das einfach für die Spielerinnen einen super großen Unterschied macht, als wenn du an dem gleichen Tag irgendwie 6, 7 Stunden, egal ob mit Bahn oder mit Bus, unterwegs bist, dann also quasi von der Bahn in die Halle gehst, spielen musst und dann fährst du abends wieder zurück. Also ich glaube, dass das einfach körperlich viel angenehmer wäre für die Spielerinnen und ich glaube, dass das halt so auch kleine Dinge sind, aber die Liga deutlich professioneller machen. Ich bin zum Beispiel auch Fan von der deutschen Regelung, dass es da jetzt, dass das irgendwie in Angriff genommen wird, weil ich glaube, dass das der einzige Weg ist oder zumindest der, vielleicht auch sogar der einfachste Weg ist, deutsche Spielerinnen zu fördern, weil so, wo sollen sie sonst hin, wenn sie nicht in Deutschland gefördert werden können? Und das ist auf jeden Fall ein Anfang und das finde ich auf jeden Fall auch echt gut.
Was machst du, wenn du mal nicht Basketball spielst?
Am liebsten treffe ich mich mit Freunden, gehe Kaffee trinken, ich gehe auch gerne ins Kino. Das mache ich am liebsten. Ansonsten habe ich ja Lehramt studiert und ich werde jetzt auch dann mein Referendariat hoffentlich anfangen im Januar und das ist dann so das, was ich noch nebenher mache.
Also, wie machst du das denn, wenn du jetzt gleichzeitig Lehrerin und Profibasketballspielerin bist oder hörst du irgendwie jetzt auf, oder?
Genau, das Referendariat ist noch nicht so zeitaufwendig wie ein Fulltime-Lehrerjob. Und ich werde es dann versuchen zu verbinden auf jeden Fall. Ich habe das aber auch mit dem Verein abgeklärt. Also die geben mir da auch viel Freiraum und sagen auch, ja, versuch's halt so, wie du es schaffst. Also ich will auf jeden Fall jedes Abendstraining da sein. Und vormittags sind ja eh meistens Individualtrainings oder eben Krafttraining. Und dann werde ich versuchen, das Krafttraining eben selber zu machen und nicht mit dem Team, was es dann ein bisschen einfacher macht. Und genau, das ist so das, wie ich das angehen werde.
Wenn du wie bei Space Jam eine Spielerin oder einem Spieler eine Fähigkeit klauen könntest, wem würdest du was klauen?
Mhm. Ich glaube, ich würde von Alexis Petersen, ich glaube, ich würde ihr Ballhandling klauen.
Und wenn du wie bei Like Mike die Schuhe von einem Spieler tragen könntest, welche Schuhe würdest, also die Schuhe würden dir dann das Talent von dem geben und was er halt kann, welche würdest du dir aussuchen?
Von der Spielerin von uns aus dem Team oder von egal?
Überall.
Ich glaube, ich würde Kobis nehmen.
Und wenn du wie bei Coach Carter einem Team die Trainingshalle verschließen könntest, welchen wäre das?
Ich würde Alba die Trainingshalle verschließen, damit dann nächstes Jahr die Konkurrenz nicht so hoch ist.
Jetzt die letzte Frage. Was wolltest du schon immer mal sagen?
Also ich glaube, was man auch einfach weitergeben kann, ist, glaube ich, dass es wichtig ist, immer an seine Träume zu glauben und immer auch groß zu träumen, weil kein Traum ist irgendwie zu groß, was ich jetzt halt selber erfahren habe. Ich hatte es von Olympia oder an Olympia zu denken. Für mich war immer mein Traum, Nationalmannschaft zu spielen. Und auf einmal kam dieses Wort Olympia auf. Und dann dachte ich so, wow, das hat aber noch nie vorher jemand erreicht. Aber wenn man davon nicht träumt, wie soll man es dann erreichen? Und deshalb glaube ich, ist es immer gut, groß zu träumen und auch eben an seine Träume zu glauben.
Danke, dass du die Zeit genommen hast.
Gerne.
Hiermit verabschiede ich mich schon wieder. Au revoir. Ich muss noch zum Training und ich muss Interviews machen. Und das kostet alles viel Zeit. Deswegen sage ich jetzt, macht's gut und bis bald und adios und tschüss. Au revoir. Ciao, Kakao. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Euer Emil.